NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. März 1867. Russland verkauft Alaska an die USA.
Wie kann ein so riesiges Land wie Alaska es ist, mit allen seinen Bewohnern so mir nichts, dir nichts, für eine Handvoll Dollar den Besitzer wechseln? Und das nicht in finsterer Vorzeit, sondern im aufgeklärten 19. Jahrhundert. Einfach verscherbelt.
Schreibt der Rezensent eines 2003 erschienenen Buches über die russische Geschichte Alaskas.
Der Vorgang erscheint bis heute unbegreiflich. Generationen von Geopolitikern muss sich der Magen umgedreht haben. Bei dem Gedenken an die Verschleuderung Alaskas.
Hartnäckig hält sich die Erzählung über den fahrlässigen Verkauf Alaskas am 30. März 1867. Die Russen erscheinen als kurzsichtige Insolvenzverwalter ohne Verantwortung für Land und Volk, die amerikanischen Politiker dagegen als kluge Unternehmer mit strategischer Weitsicht. Weil Jahrzehnte später der Reichtum Alaskas an Bodenschätzen offenbar wurde, bleibt Russland in diesem Deal anscheinend dauerhaft nur die historische Verliererrolle.
Gold und Öl machten Alaska zu einem wahrhaft lohnenden Geschäft. Alaska ist für die USA ein fettes Schnäppchen gewesen.
Aber nur am Rande ging es damals um die viel zitierten 7,2 Millionen Dollar, die Alaska kostete. In der Mitte des 19. Jahrhunderts spielten andere Faktoren eine größere Rolle. Das wird heute oft übersehen. Die russische Eroberung und Kolonisierung Sibiriens begann in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter Iwan dem Schrecklichen. Immer weiter drangen Bauern und Kosaken nach Osten vor. Mitte des 17. Jahrhunderts erreichten russische Siedler die Küste des Nordpazifik. 1732 schließlich ließ die Zarin Anna Iwanowna eine große Expedition ausrüsten, mit dem Auftrag, einen Seeweg nach Amerika zu finden.
Ich würde hier gar keinen Bruch machen und sagen, jetzt plötzlich haben die sich interessiert für Amerika und das war was komplett Neues, sondern es ging dann eben einfach weiter. Man wusste, dass das Amerika war, das war bekannt, aber man hat es nicht als neue Welt wahrgenommen.
Martina Winkler ist Professorin für Kulturgeschichte Ostmitteleuropas an der Universität Bremen. Das Meer behinderte den Expansionsdrang nicht. Den Ozean zu bezwingen, schien den russischen Abenteurern im 18. Jahrhundert auch nicht schwieriger als die monatelangen Wanderungen durch endlose sibirische Nadelwälder und eisige Tundra.
Vorher ging es durch Sibirien von Fluss zu Fluss und jetzt ging es über den Nordpazifik von Insel zu Insel.
Im Juli 1741 erreichten die Seefahrer Vitus Bering und Alexei Tschirikow die Küste Alaskas und die Aleuteninseln. Ihnen folgten bald die ersten Pelztierjäger, die auf private Rechnung ihr Glück suchten. Robbenfelle und vor allem edle Seeotterpelze versprachen gute Gewinne. Es ging in Alaska zunächst ums Geschäft, nicht um koloniale Inbesitznahme. Mit den Menschen der Alutik-Stämme, den Ureinwohnern der Aleuten und Nordküsten Alaskas, arrangierte man sich.
Die interessieren sich gar nicht so sehr fürs Land, davon haben die genug, sondern die interessieren sich eher für die Menschen. Das heißt nicht, dass sie die gut behandelt haben. Die haben von denen Tribute verlangt, sie brauchten die eben vor allem als Jäger für Pelztiere, die sie dann verkauft haben, und als Arbeitskräfte. Diese Jagd auf die Seeotter, die war schwierig. Dafür brauchten sie die Menschen dort und hatten nicht das Interesse, das jetzt selber zu lernen.
Immer wieder gab es dabei gewalttätige Konflikte zwischen Pelzjägern und Ureinwohnern. 1783 landete der Kaufmann Grigori Schelichow mit seinem Schiff auf der Insel Kodiak. Als er von den Alutik angegriffen wurde, ließ er mit Kanonen auf sie feuern. Viele wurden getötet. Der Widerstand der Eingeborenen war bald gebrochen.
Das ist deswegen bedeutend, weil das der Anfang einer anderen Form von Kolonisierung ist. In den Berichten, die Schelichow verfasst hat, da wird wirklich deutlich, wie der anfängt, das so als sein kleines Königreich zu betrachten. Also er beschreibt sehr stark, wie die Einheimischen oder die Wilden, wie sie ihn bewundert haben, wie sie ihn als König gesehen haben.
Ende des 18. Jahrhunderts kam immer mehr Konkurrenz an der Westküste Amerikas auf. Die Briten errichteten kleine Handelsposten, sie schickten Kapitän James Cook nach Norden. Auch die spanische Krone ließ mit Segelschiffen Alaska erkunden, um dort Land zu beanspruchen.
Die hatten alle andere Vorstellungen von Besitz und die haben dann angefangen, da Kreuze zu errichten und Eisenplatten zu vergraben, wo eben steht, das gehört uns, das gehört dem britischen Empire. Und dann haben die Russen das auch angenommen.
1785 gab Katharina die Große in einem Erlass die Marschrichtung für mögliche Kolonien im Osten des Zarenreiches vor.
Sollten neue Lande oder Inseln entdeckt werden, die noch von keinem Reiche Europens unter Botmäßigkeit genommen, so hat man nach Maßgabe des Nutzens und der Vorteile, sie mit dem russischen Szepter zu vereinigen. Und sollte man dort wilde und unaufgeklärte Völkerschaften vorfinden, diesen durch eine sanfte, freundschaftliche Behandlung eine gute Meinung von den Russen einzuflößen und sie mit verschiedenen, ihren Bedürfnissen oder Gebräuchen angemessenen Gerätschaften zu beschenken.
Russland wollte den Konflikt mit den europäischen Mächten vermeiden. Die Eingeborenen versuchte man für die russische Krone einzunehmen. In stabilen politischen Verhältnissen sollten die Geschäfte florieren. 1799 gründete Zar Paul I. die Russisch-Amerikanische Kompanie, eine halbstaatliche Monopolgesellschaft für den Handel mit wertvollen Pelzen aus Alaska. Der erste Gouverneur Alexander Baranow nahm seinen Sitz auf einer Insel, die bis heute seinen Namen trägt, und gründete Neu-Archangelsk, das heutige Städtchen Sitka. Eine systematische Kolonisierung Russisch-Amerikas begann.
Die Tlingit und die Alutik, die wurden gezwungen, auf Jagd zu gehen, insbesondere nach Seeottern, aber auch nach Walrössern und anderen Tieren. Die Waffen und die Boote haben sie von den Russen bekommen, von der kolonialen Verwaltung, und mussten dann alles abliefern gegen einen vorher festgelegten Preis. Und das war meistens kein Geld, sondern das war Tee und Tabak. Aber vor allem waren das auch Güter, die sie selber hergestellt haben. Also beispielsweise Parker, die genäht wurden von den Frauen aus Vogelhäuten, die die Männer gejagt haben. Also ein völlig absurdes System eigentlich, was als Handel getarnt war, aber eigentlich als Zwangsarbeit bezeichnet werden kann.
Gouverneur Baranow leitete Maßnahmen zur Zivilisierung der sogenannten Wilden ein. Russische Männer heirateten einheimische Frauen, Schulen wurden eingerichtet, russisch-orthodoxe Missionare kamen ins Land. Bis heute sind die Angehörigen der Tlingit mehrheitlich orthodoxe Christen. 1825 wurde zwischen Russland und Großbritannien die Grenze im Süden Alaskas festgelegt. Von 54 Grad 40 Minuten nordwärts, alle Küsten bis zur parallel verlaufenden Linie der ersten Berggipfel, inklusive der vorgelagerten Inseln. Dies ist heute der sogenannte Alaska Panhandle an der Westgrenze Kanadas. 1830 kam der Marineoffizier Ferdinand von Wrangel als Gouverneur nach Russisch-Amerika. Der deutsch-baltische Baron erkannte, dass die Zukunft der Kolonie gefährdet war. Der Seeotter war nach nur wenigen Jahrzehnten in weiten Teilen Alaskas fast vollständig ausgerottet. Wrangel schränkte die Jagd auf Pelztiere ein. Martina Winkler.
Man fängt an, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, Geld zu verdienen und damit auch eine Legitimation überhaupt für das Dasein in Alaska und für die russisch-amerikanische Kompanie zu haben. Man beginnt Teehandel stärker zu betreiben. Irgendwann kommt man auch auf die Idee, dass man Eis nach San Francisco exportieren könnte. Zum Kühlen von Lebensmitteln funktioniert leider auch nicht so gut.
Die Probleme in Russisch-Alaska wuchsen. Die Versorgung der Kolonie wurde schwieriger, die Konkurrenz größer, die Profite immer geringer. Gleichzeitig stiegen im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Ansprüche der Russen. Die Entfernung von der Heimat in Moskau oder Perm, in Reval oder St. Petersburg wurde als große Belastung empfunden.
Jetzt fangen die Leute auch an, eher persönliche Erinnerungen zu schreiben, gerade auch die Ehefrauen der Gouverneure. Und die beschreiben das, wie grauenhaft sie das finden, dass sie so weit weg sind. Es gibt jetzt stärker diese Zentren in Westeuropa, da ist die Zivilisation und wir sind am anderen Ende der Welt.
Elisabeth von Wrangel beschrieb in einem Brief an ihre Eltern daheim in Estland die Ankunft des Postschiffes in Sitka als Höhepunkt des Jahres.
Es ist unmöglich, den Eindruck zu schildern, der durch die Post verursacht wurde, nachdem sich während 12 Monaten absolute Stille über den Lärm Europas gebreitet hatte. Da sind wir in die europäische Welt zurückversetzt, überhäuft mit Nachrichten, die zum großen Teil unsere Voraussetzungen umstoßen.
Großer Gott, ich bin wie eine Nachtwandlerin, die weit von ihrer Wohnung entfernt aufwacht und sich keine Rechenschaft abgeben kann über den Weg, den sie gemacht hat.
Bezeichnend war, dass die russische Inlandspost nach St. Petersburg über den Nordpazifik und dann mit Kutschen durch ganz Sibirien länger brauchte als eine Briefpassage den nördlichen Globus andersherum mit spanischen und englischen Segelschiffen über Amerika und den Atlantischen Ozean. Ende der 1850er Jahre dachte man am Zarenhof in St. Petersburg erstmals darüber nach, die fernen Besitzungen in Nordamerika abzustoßen. Der Krimkrieg war schmachvoll verloren gegangen und hatte die Expansion Russlands in Südosteuropa gestoppt. Die Rückständigkeit des russischen Kaiserreiches, seine militärische und strategische Verwundbarkeit war offensichtlich geworden.
Das hat man als großes Problem gesehen und hat gesagt, und dann können wir jetzt hier nicht auch noch so eine weit entfernte Kolonie beherbergen. Wenn wir angegriffen werden, wenn die Briten, insbesondere vor denen hatte man besondere Sorge, wenn die versuchen, Russisch-Amerika einzunehmen, haben wir gar keine Chance. Wir können das militärisch nicht verteidigen. Dann können wir es auch verkaufen, dann haben wir wenigstens noch was davon.
Das Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten war in jener Zeit sehr gut. Zar Alexander II. Hatte im amerikanischen Bürgerkrieg an der Seite der siegreichen Nordstaaten gestanden. Er beauftragte seinen Botschafter in Washington, Alaska zum Verkauf anzubieten. Die Kolonie war zur Belastung geworden. Sowohl auf russischer als auch auf amerikanischer Seite gab es gewichtige und prominente Gegenstimmen, doch letztlich war der Handel zum beiderseitigen Vorteil.
Es wird immer gesagt, das war so ein Fehler, denn danach wurde ja Gold gefunden und damit hätte man viel Geld verdienen können. Aber gerade diese Dinge, die interessant wurden, also auch der Walfang, der ja viel Geld potenziell bringen konnte, das wurde von russischer Perspektive eher als Problem gesehen. Weil man merkte, unsere Nische wird angegriffen. Wir können hier nicht mehr alleine unsere imperiale Politik machen, sondern es gibt andere Interessen daran.
Erklärt Osteuropa-Historikerin Martina Winkler aus Bremen. Das 19. Jahrhundert war geprägt von moderner Staatenbildung und der Konsolidierung territorialer Einflusssphären. Amerika den Amerikanern hieß die Parole nach der Monroe-Doktrin von 1823 und das akzeptierte man auch in Russland. Dort legte man den Fokus mehr und mehr auf Zentralasien, wo es noch riesige Gebiete für das Zarenreich zu erschließen gab.
Genauso wie die Amerikaner gesagt haben, wir runden unseren Kontinent hier ab, indem wir Alaska kaufen, haben viele Russen argumentiert, wir runden unseren Kontinent ab, nämlich Asien oder Eurasien, indem wir Alaska verkaufen. Wir sind da nicht mehr so fragmentiert und zersplittert, sondern die Nordamerikaner konzentrieren sich auf Nordamerika und wir konzentrieren uns auf Asien. Und dann haben wir das abgerundet und damit sind wir sicher und haben auch so eine gewisse Zuständigkeit. Also im Prinzip haben sie die Welt als Kuchen aufgeteilt und haben dafür diese kontinentale Struktur sehr stark gemacht.
Der Verkauf der russischen Kolonie Alaska an die Vereinigten Staaten von Amerika am 30. März 1867 war unter den historischen Rahmenbedingungen folgerichtig eine klassische Win-Win-Situation. Dennoch wird der Deal bis heute als geostrategische Dummheit der Russen abgetan. Warum? Wer kann schon sagen, wie viele Kriege zwischen den beiden Weltmächten ums Gold, ums Öl, um Land mit womöglich globalen Auswirkungen durch diesen Deal vermieden wurden?
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an den Verkauf von Alaska an die USA, heute vor 150 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.